ich kann im ersten Jahr 100.000 Abschreibung generieren, ich kann über 4 Jahre 300.000 Euro Abschreibung generieren. Und das ist, wenn ich das dann rechne, wenn ich jetzt jemand bin, der einen Spitzensteuersatz verdient, keine Ahnung, ich verdiene 150.000 Euro im Jahr, zahle meine 70.000 Euro Steuern da drauf irgendwie, dann kann ich quasi über ein paar Jahre meine private Steuer tatsächlich auf null drücken.
Genau.
Und deshalb hast du im Vorgespräch gesagt, einen solchen Neubau sollen wir bitte nicht über die Bruttomietrendite bewerten, sondern über die Eigenkapitalrendite.
Genau. Die Bruttomietrendite ist der völlig fehlgeleitete Ansatz beim Neubau aktuell.
Erklär mal kurz.
Man muss sich halt überlegen, wie viel Eigenkapital setze ich ein, um dieses Gebäude zu finanzieren. Und ich muss diese Steuerersparnis, die ich da jetzt über die folgenden Jahre generiere, eigentlich mit hinzunehmen in die Rentabilitätsrechnung. Und wir haben das bei unseren Wohnungen bei jeder einzelnen durchgerechnet. Wir kommen, wenn man mit 20% Eigenkapitaleinsatz rechnet, was wir üblicherweise tun bei unseren eigenen Investitionen. Wir gehen eigentlich nie mit 90% oder gar 100% rein, weil wir eigentlich eher immer ein bisschen die Sicherheitsfanatiker sind für spätere Zinsänderungsrisiken. Deswegen haben wir in allen Wohnungen einfach mal mit 20% Eigenkapitaleinsatz gerechnet und wir kommen auf eine Eigenkapitalrendite pro Jahr, je nachdem, man muss natürlich immer die persönliche Steuerlast dann auch betrachten, wenn man ein Investor ist, der nicht im Spitzensteuersatz ist, dann ist es ein bisschen schlechter, aber in der Regel macht man das ja wegen des Spitzensteuersatzes, dass man dann in solche Investitionen geht. Da hat man eine Eigenkapitalrendite von 13%, 14%, 15% pro Jahr.
Ja. Ja,
wenn noch eine Wertsteigerung hinzukommt, von der wir ausgehen müssen, weil die Mieten gerade durch die Decken gehen, dann landen wir aber ganz bei deutlich zweistelligen 20-25% Eigenkapitalrendite. Das schafft man mit keinem Aktieninvestment. Das kann mir niemand erzählen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Boom im Neubau. Lohnt es sich jetzt neu zu bauen? Lohnt es sich neu zu bauen und abzuverkaufen? Lohnt es sich vielleicht für sich selbst auch zu bauen, die Immobilie dann zu halten? Lohnt es sich von einem Bauträger jetzt eine Wohnung abzuverkaufen? Warum stellt sich die Frage? Weil es zum Beispiel jetzt eine neue Sonder-AFA gibt und ich freue mich sehr, dass wir heute ein Praxisbeispiel mal wirklich erzählen können. Also ein Projekt durchgehen, wo das umgesetzt wurde und zwar mit Martina. Hallo Martina.
Hallo Marco.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist wirklich, wirklich toll. Wir haben uns kennengelernt auf unserer gemeinsamen Mastermind, die Stefan und ich in Murnau gemacht haben. Mit 30 Investoren und du hast da ein Projekt vorgestellt und das hat besonders großen Anklang gefunden, sehr spannend, auch für Stefan und mich ganz persönlich, weil wir ja entschieden haben, auch in das Thema Neubau mal reinzugehen. Jetzt ist ja, ein paar Worte vorher kurz finden, um das einzuordnen. Jetzt ist, glaube ich, für jeden, der startet, wir hören auch gleich deinen Start. Es ist wahrscheinlich sinnvoll, einfach eine Bestandswohnung zu kaufen, wahrscheinlich irgendwo in der B-Lage. Kann man kaufen, zahlt sich von selbst ab. Und das ist erstmal der klassische Case, wie man sich wahrscheinlich auch gut fürs Alter absichern kann. Jetzt kam diese Sonder-AFA, wir klären gleich nochmal, was das ist, mit der man eben beim Neubau sehr viel mehr abschreiben kann. Das heißt, man hat einen erheblichen Steuervorteil, wenn man das macht. Grundsätzlich sollte man Immobilieninvestments natürlich so machen, dass sie auch ohne Steuervorteile in irgendeiner Art und Weise funktionieren. Aber das scheint jetzt schon ganz attraktiv. Und ich glaube, es kann den ein oder anderen Fall geben, eben uns selbst trifft es jetzt auch, wo wir sagen so, hey, wir wollen gern, wenn wir zum Beispiel Geld aus der Firma nehmen, wollen wir sehr gerne irgendwas gegenrechnen können und deshalb ist für uns auch gut, da viel Abschreibung zu generieren. Es gab auch jahrelang oder gibt es noch Denkmalimmobilien, die dann auch gerne so als Katalogimmobilien verkauft wurden und Leute, die ein Einkommen hatten, wo sie im Spitzensteuersatz waren, die haben sich dann gefreut, dass sie eine Denkmal-AFA dagegen hatten. Und irgendwie auch schön, man will ja den Wohnungsneubau fördern und man braucht mehr Wohnraum in Deutschland. Und jetzt gucken wir mal an einem konkreten Praxisbeispiel von dir. Es geht um ein Haus, das ihr gebaut habt und auch schon abverkauft habt. Und jetzt habt ihr auch noch entschieden, ein Haus zu bauen und selber zu behalten. Und jetzt gucken wir mal wirklich rein, wie denn sowas abläuft. Fangen wir mal ganz vorne an, Martina. Du hast mir verraten, du bist jetzt 54 Jahre alt, schon länger im Immobilienspiel. Gib uns mal ganz kurz, bevor wir ins Beispiel reingehen, einfach dein Background. Mit 32 hast du deine erste Wohnung gekauft, richtig?
Genau, mit 32, so wie es auf deinem Podcast oft vorkommt, angestellt, festangestellt in einem Konzern. Zuerst auch tatsächlich eine Konzernkarriere gemacht. Nach 25 Jahren bin ich dann ausgestiegen und habe im Jahr 2014, das ist jetzt knapp 10 Jahre her, begonnen, mich intensiver mit Immobilien zu beschäftigen. Vorher habe ich nur eine Wohnung zur Kapitalanlage eben gekauft, so wie das öfter vorkommt, sozusagen als ja, Rentenabsicherung. Und 2014 kam bei uns altersbedingt ein Ausstieg aus dem Konzern. Mein Mann konkret ist in den Ruhestand getreten. Und wir haben entschieden, dass wir noch ein Mehrfamilienhaus zusätzlich in den Bestand erwerben. Das war so die Ursprungsidee. Wir wohnen in München, entsprechend teuer und hochpreisig waren damals schon dort die Immobilien. Wir haben uns dann auf Grundstückssuche begeben, weil wir dachten, es sei günstiger, selber neu zu bauen. Haben dann Grundstücke angeboten bekommen, die nicht im Stadtgebiet lagen, sondern relativ weit außerhalb. Da waren wir dann der Meinung, dass das für uns zu weit weg ist, um es zu behalten, also das Haus zu bauen, zu behalten und zu vermieten, weil das zu viel Aufwand ist, dann dahin zu fahren. Und sind so ein bisschen reingerutscht in das Thema Neubau. Das Grundstück, der Preis war so attraktiv, dass wir es in jedem Fall kaufen wollten, aber haben dann eben unser erstes Bauträgerprojekt eher ein bisschen zufällig abgewickelt. Das hat so gut funktioniert, dass wir dabei geblieben sind. Also das machen wir jetzt seit 2014, bauen wir neu.
Hey, ihr seid jetzt Bauträger seit 2014, habt aber vorher quasi nichts groß damit am Hut gehabt, sondern genau. Ist ja schon, also gibt da ein paar Beispiele, die wir auch hier mal im Podcast hatten, aber es ist ja schon Wahnsinn, oder? Also Bauträger werden ist was anderes, wie jetzt erstmal sich eine kleine Bestandswohnung zu kaufen.
Ne? Ja, das ist was anderes, wobei wir klein angefangen haben. Es waren erstmal nur 4 Wohneinheiten. Also wir haben uns halt langsam rangetastet an das Thema. Heute bauen wir immer noch keine großen Projekte. Wir bleiben bei kleinen, aber feinen Objekten bis maximal 10, 11, 12 Wohneinheiten. Mehr machen wir nicht. Und wir machen auch immer nur ein Projekt pro Jahr, ne, weil wir uns einfach dem einen Projekt intensiv widmen und nicht auf maximale Ausbeute aus sind, sondern einfach, es soll ein schönes Projekt sein. Wir bauen grundsätzlich auch nur Häuser, in die wir selber einziehen würden. Das ist so ein Qualitätsanspruch, den wir haben. Und damit fahren wir eigentlich gut. Ne? Jetzt, als dann die Neubaukrise begann, hat uns das auch nicht getroffen, weil wir ja nur ein Projekt haben. Ja? Und da ist das Risiko einfach beherrschbar. Selbst wenn man mal eine Wohnung nicht abverkauft, kann man sie auch behalten im Notfall.
Ja, also will ich gleich nochmal nachfragen. Ich will nur kurz zur Einordnung. Wir reden jetzt gleich über ein Projekt in Vaterstetten, also bei München. Da habt ihr eben 13 Wohnungen, also für euch dann groß, würde ich sagen. Ne?
Ja, genau. Gebaut. Das ist das größte Projekt, was wir bis jetzt gemacht haben.
Ah ja. Und das war eben, habt ihr geplant im März und Baubeginn war November 2023. Das heißt, da waren also Zinsen auch schon oben und so. Das ist jetzt super spannend, den Case da wirklich zu diskutieren, weil es ja dann auch um Abverkauf ging. Jetzt nochmal kurz die Jahre davor so ein bisschen zusammengefasst. Ihr habt also Geld verdient durch Bauen und Abverkaufen, oder?
Genau, korrekt.
Und wie war das? Das ging dann, kann man sich vorstellen, bis 2021... ging das super im Abverkauf? Wahrscheinlich war da der Engpass, die Grundstücke zu bekommen, oder?
Genau so, ja.
Hast du da irgendeinen super Geheimtrick? Wie kam man damals an gute Grundstücke ran?
Da gibt es keinen Geheimtrick, sondern das ist das, was ihr immer auch in euren Podcasts kundtut, gute Beziehungen zu Maklern aufbauen. Und dann, also Schnäppchen hat man da keine gemacht, was Grundstücke betrifft. Mhm. Das war halt einfach gute Beziehungen aufbauen und wenn sich eine Gelegenheit ergeben hat, dann kaufen. Wir haben nie Grundstücke auf Vorrat gekauft. Ja, also wir haben immer schnell das Grundstück dann auch entwickelt und das Projekt umgesetzt. Deswegen haben wir pro Jahr auch immer nur ein Grundstück gebraucht und nicht viele. Und das hat man dann schon gefunden.
Ja. Okay, das habt ihr dann gefunden, konnt dann bauen. Ihr habt dann, die Baukosten sind über die Jahre gestiegen, oder? Hast du da?
Die sind ordentlich gestiegen, ja. Die waren ewig lange sehr stabil und dann im Jahr, wann ging es denn los? Weiß ich nicht, 20 ging es, glaube ich, los. Dann haben wir richtige Sprünge erlebt bei den Baukosten.
Durch was ausgelöst?
durch die Materialknappheit. Also wir haben das erlebt, dass die Dämmstoffe weg waren, du hast keine mehr bekommen. Dann mussten wir in der Schweiz einkaufen, dass wir überhaupt Dämmstoffe bekommen haben. Und haben dann aber auch das Gegenteil erlebt, dass plötzlich die Lager bei den Händlern wieder voll waren und die angerufen haben, braucht ihr nicht Dämmstoffe? Also es war wirklich sehr, sehr bemerkenswert, was man da erlebt.
Ja. Was würdest du sagen, Quadratmeter, also offenbar, was brauche ich, um einen Quadratmeter zu bauen in einem schicken Standard, wie ihr das macht? Was habe ich, keine Ahnung, 2015 gebraucht und was brauche ich jetzt? Nur, dass man
Der Standard am Anfang zu heute ist sehr unterschiedlich. Also wir haben da, wir haben uns eigentlich in jedem Jahr haben wir uns in der Energieeffizienz weiterentwickelt und sind ein Stück besser geworden. Deswegen ist das schwer zu vergleichen, was vor 10 Jahren war und was wir heute bauen. Heute liegen wir, wenn man alles rechnet mit Planungskosten und so weiter, liegen wir schon so bei, 4.500 bis 5.000. Das war 2015 nicht der Fall. Aber da haben wir auch anders gebaut.
Ja. Also ich finde es erstmal bemerkenswert, nochmal, ne? Ihr entschließt euch in so ein Thema reinzugehen und Bauträger zu werden, wie viel Unternehmerspirit da drin steckt, ne? Wenn man vorher im Konzern war und so und sagen, ich baue jetzt. Also das ist toll, ne? Und dann, jetzt hast du es gerade schon angedeutet, der Schlüssel, dass ihr 2022, 2023 nicht auf die Nase gefallen seid, ist einfach, dass ihr nicht zu gierig, zu schnell, zu viel gleichzeitig gemacht habt, oder?
Genau.
Das heißt, ihr hattet dann ein Projekt wahrscheinlich am Laufen und ihr merkt, boah, die Zinsen gehen hoch, der Abverkauf stockt jetzt, aber ihr wusstet, okay, die Bankrate können wir bezahlen für das eine Projekt. Da passiert
es
nicht.
Also faktisch war es zu dem Zeitpunkt, als die Zinsen hochgingen, waren die Objekte alle schon verkauft. Wir hatten keine unverkaufte Wohnung. Wir haben dann ein halbes Jahr Pause gemacht und gewartet mit dem nächsten Grundstück, weil uns klar war, dass die Grundstückspreise runtergehen. Wir haben immer, so wie es jetzt auch der Markus Befort bei seinen Bestandswohnungen sagt, wir haben dann immer schön Angebote abgegeben. Die wurden von den Verkäufern aber zu Beginn nicht akzeptiert, weil die immer noch glaubten, dass die Grundstückspreise erstmal oben bleiben. Deswegen haben wir ein halbes Jahr lang gebraucht, bis wir dann eben in Vaterstetten das Grundstück gefunden haben, wo sich der Preis schon nach unten entwickelt hatte. Und dann haben wir wieder gekauft.
Ja. Also das ist einfach das, was ich glaube ich jeder in die Ohren schreibt. Man hört so viel, dass Bauträger hops gehen, ist ja wirklich einfach schwer. Das kann ich mir glaube auch sehr gut vorstellen. Wenn ich knapp vor 2022 x Grundstücke parallel angekauft habe, mit der Fantasie, sie jetzt sehr bald abverkaufen zu müssen, die Wohnungen, und das dann nicht kann, weil der Endkonsument das nicht mehr bezahlen kann aufgrund der gestiegenen Zinsen, dann geht es natürlich sehr, sehr schnell. Wenn ich es aber nicht zu groß drehe, das Rad. Beim Bestandshalter ist ja im Prinzip, wer sein seine Zinsen festgeschrieben hat, ist kein Problem.
Wobei, da bin ich auch so ein bisschen unsicher, was wieder die Berichterstattung betrifft. Natürlich gehen jetzt Bauträger momentan in die Insolvenz. Das kann man ja überall verfolgen. Und vor allem die prominenten Beispiele sind ja dann in der Presse. Aber ich habe mal das Vergnügen gemacht und mir die statistischen Kennzahlen des Bauhauptgewerbes angeguckt. Und da stelle ich fest, dass in den vergangenen Jahren die Betriebe im Bauhauptgewerbe jedes Jahr mehr werden. Also die Anzahl der Betriebe steigt. Es finden Insolvenzen statt, aber ich glaube, Insolvenzen fanden immer statt. Also ob jetzt wirklich der Bau so in der Krise ist, wie überall kolportiert wird, weiß ich nicht. Also ich kenne keinen, der bisher in Insolvenz gegangen ist, von kleineren Bauträgern. Aber ich kenne natürlich auch jetzt nicht so viele. Also
ich kenne jetzt auch die genauen Zahlen, den kann es nicht vergleichen. Also der Neubau ist ja zum Erliegen gekommen erstmal. Das ist ja, glaube ich, schon passiert, ne? Das also nicht. Das kann man sehen an genehmigten Wohnungen und so. Das weiß man. Aber es ist natürlich tatsächlich gut vorstellbar, dass gerade also je größer man ist, je größer das Rad ist, das man dreht, desto größer sind natürlich auch die Schwierigkeiten, die man bekommt, weil man wahrscheinlich einfach mehr Chips auf den Tisch gelegt hat, sinngemäß, indem man mehr Projekte anfängt. Und dann da natürlich nicht so gut durchkommt.
Ja.
Okay, lass uns also anfangen, Vaterstetten 2023, was ihr da gemacht habt. 13 Wohnungen entstehen, aber lass uns eben vorne anfangen. Wie kam es denn zum Grundstück?
Das lief tatsächlich klassisch über Portalsuche. Auch über einen Makler ist es dann gelaufen. Das Grundstück liegt in einer exzellenten Lage, also direkt im Ortszentrum. Und für uns erkennbar hatte das Grundstück kein Problem. Also warum hat es sich nicht verkauft? Schlicht und ergreifend, weil keiner momentan sich traute, ein Projekt zu beginnen. Dann lag uns das Grundstück auf dem Tisch und ich rede immer von wir, das ist mein Mann und ich, wir treffen die Entscheidungen immer gemeinsam, dann diskutiert, wollen wir jetzt anfangen wieder ein Projekt zu starten. Vielleicht muss man ein bisschen zu den Laufzeiten sprechen. Du hast es vorhin kurz erwähnt. Unsere Projekte gehen eigentlich immer relativ zügig. Eben weil wir nur eins zugleich bearbeiten, haben wir in der Regel ja 6 Monate Planungs- und Genehmigungszeit, was schon relativ schnell ist, auch wenn immer über 3 Monate verkürzte Genehmigungszeit gesprochen wird. Ich kenne kein Projekt, das in 3 Monaten wirklich genehmigt worden ist. Bevor diese Genehmigungsfrist abläuft, werden dann Unterlagen nachgefordert und so. Also in der Regel, ich glaube, mit 6 Monaten ist man schon relativ schnell, bis man sozusagen mit dem Bauen beginnen kann. Und dann haben wir so etwa 1,5 Jahre Realisierungszeit vom ersten Abriss des Bestandsgebäudes, was meistens auf den Grundstücken steht, bis zur Wohnungsübergabe vergehen etwa 1,5 Jahre. Also in Summe haben wir eine Projektlaufzeit von 2 Jahren. Und dann haben wir natürlich intern diskutiert, da waren schon Diskussionen über die war schon entschieden, die war schon in Gesetz gegossen, die gab es schon, die 5%ige Sonderafa für KfW 40 QNG. Vielleicht muss man kurz QNG auch beschreiben, was das ist, weil viele können mit dem Begriff nichts anfangen. QNG ist eine Abkürzung für Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Also da wird nicht die Energieeffizienz in den Vordergrund gestellt, sondern die Nachhaltigkeit. Da kommen wir nachher sicherlich noch mehr drauf, was das bedeutet, alles im Detail. So, also für diesen Standard KfW 40 QNG existierte bereits die Sonder-AFA. Und es war auch schon klar, dass die KfW nur noch QNG-Gebäude fördert. Also nicht mehr wesentlich jetzt, also KfW 40 als Energiestandard sowieso, aber die KfW hat da ihre Förderrichtlinien begonnen zu ändern. Und es wurde diskutiert, ob eine degressive AFA kommen soll. Und darüber hat die Politik relativ lange diskutiert. Also das stand zu dem Zeitpunkt, als wir das Projekt begannen, noch nicht fest, ob das kommt oder nicht. Aber es stand eben schon fest, dass QNG von der Politik mehr in den Vordergrund gestellt wird, die Nachhaltigkeit, der CO2-Ausstoß und alles, was damit zusammenhängt. Und da wir immer mit jedem unserer Projekte uns energetisch verbessert haben, haben wir dann eben entschieden, wir machen KfW kurz QNG, ohne zu wissen, was das jetzt bedeutet. Wir sind dann in unsere Planer-Schiene gegangen, also unseren Energieberater haben wir dazu befragt, das Ingenieurbüro, was unsere Statik berechnet, unseren Bauunternehmer selber auch, denn das ist sehr wichtig, dass die bauausführenden Gewerke sich das zutrauen. QNG ist nämlich durchaus heikel, ja, wenn man die falschen Baustoffe verwendet oder einbaut, plötzlich Schadstoffe ins Gebäude einträgt, die nicht nachhaltig sind, dann kann man auch da böse auf die Nase fallen, dass man sozusagen seinen Kunden QNG verspricht, aber ganz am Ende kriegt man das Siegel nicht. Das ist der Super-GAU für einen Bauträger.
Ja. Ich möchte es auch nochmal mit meinen Worten kurz sagen, was der Case ist, weil wir selber irgendwie, wie gesagt, drinstecken und wir gehen gleich nochmal auf die Sonder-AFA im Detail ein, aber schon mal kurz. Also man kann eben, wenn man KfW 40, Energiehaus 40 baut und wenn man das QNG-Siegel hat und man baut jetzt so eine Wohnung und verkauft die dann ab, sagen wir mal an einen Kapitalanleger, ne, der ja dann eben eine Abschreibung nutzen kann, dann kann man ja, wie man das kennt, normalerweise 2% abschreiben, wenn ich eine Bestandsimmobilie kaufe. Ich kann 3% irgendwie vom Neubau, kennt man. Und ich kann aber jetzt mit der Sonder-AFA, kann ich 5% in den ersten 4 Jahren abschreiben, nur Sonder-AFA, plus 5% degressive AFA. Im ersten Jahr sind das also 10% auf den Gebäudewert. Ich sag, wir kommen nochmal drauf. Was bedeutet das? Also ein Neubau ist ja per se immer sehr viel schlechter in der Mietrendite. Und ich habe mich auch als Stefan und ich die Entscheidung getroffen, bei uns ist es auch so, wir beteiligen uns auch mit an einem Bauträgerbusiness, weil wir das Thema sehr spannend finden und haben entschieden, das erste Haus von diesem Bauträgerbusiness dann auch selbst zu kaufen, für uns privat, in dem Privatbestand, weil wir dadurch sehr hohe Abschreibungen generieren. Erstmal eine sehr niedrige Mietrendite, was mir auch echt schwer fiel zu sagen, boah, so eine niedrige Mietrendite zu kaufen, ist echt, echt hart, aber es ist halt für uns ein Case, so wie es zum Beispiel auch, wir sagen immer der Zahnarzt, ne, der irgendwie ein gutes Gehalt hat und dann halt seine Steuerlast deutlich drücken kann. Wir rechnen es gleich auch noch ein bisschen vor. Also das ist das, was ihr für eure Käufer erstmal, ihr wollt auch noch eins selbst behalten, kommen wir auch noch dazu, aber für eure Käufer herstellen wollt. Und jetzt sagst du, okay, aber Vorsicht, QNG ist dann auch nicht ganz so einfach, ne?
Genau. Also man muss es halt dann auch umsetzen, ja, und man muss sich mit den Fragen der Nachhaltigkeit intensiv auseinandersetzen.
Sonst ist weg, ne? Also wenn ihr jetzt baut und ihr verkauft schon in der Bauphase, verkauft ihr ab und ihr kriegt nachher QNG nicht, dann kriegt der Käufer auch keine Sonderaffe.
Genau, und wir haben sehr große Schadenersatzforderungen, logischerweise
ja.
Dann.
Zu Recht, ja, genau. Ja. Genau. Okay, mittlerweile ist gebaut.
Der Rohbau steht, ja. Wir sind jetzt im Innenausbau aktuell.
Mhm. Okay. Also wir reden gleich über QNG, noch ganz kurz zum Grundstück. Du hast mir verraten, 2.500 ungefähr pro Quadratmeter bezahlt.
Pro Wohnflächen Quadratmeter, genau.
Pro Wohnflächen Quadratmeter runtergerechnet quasi nachher. Genau. Das ist sehr, sehr, sehr ordentlich. Wenn jetzt Leute aus ganz Deutschland zuhören, wenn Leute aus München zuhören, können sie den Preis verstehen wahrscheinlich.
Genau, ja.
Ja, also das ist einfach viel, aber wir kommen auch gleich nochmal dazu, dass dieser Case natürlich besonders auch Sinn macht bei großen Quadratmeter-Kaufpreisen. Ne? Okay, also ich glaube, damit ist der Case erstmal klar für Kapitalanleger. Du hast hier, also ich habe hier so Folien, ne? Das sind die du bei uns auf der Mastermind gezeigt hattest. Also Sonder-AV, klar, wenn man das dann an Kapitalanleger weiterverkauft. Aber du hast auch noch draufgeschrieben, potenzielle Zielgruppe, um es zu kaufen, sind auch Firmen mit ESG-Reporting.
Das war unsere ursprüngliche Idee, genau. Also als wir uns mit dem Nachhaltigkeitssiegel dann näher beschäftigt haben, auch mit Finanzierungspartnern drüber gesprochen haben, da kam sehr stark aus der Bankenwelt heraus die Botschaft, dass ja das ESG-Reporting bei DAX-Konzernen schon angekommen ist. Die müssen das alles bereits entsprechend von der EU vorgegeben reporten. Im Mittelstand beginnt das Ganze erst. Und jetzt gerade aus der Sparkassenorganisation kam ganz stark die Botschaft, dass man eine große Chance sieht, dass ein mittelständischer Betrieb das ganze Haus kauft, eben weil es nachhaltig ist, um damit die Punkte auf der ESG-Seite nach oben zu bringen. Das war die Botschaft, die wir von vielen Seiten gehört haben, es hat sich aber nicht realisiert. Also wir das Projekt dann mit dem Bau begannen, das war November, glaube ich, haben wir begonnen. Da begannen wir dann auch zunächst mal mit Vertriebsaktivitäten für das komplette Haus, für das komplette Projekt, genau mit dieser Zielrichtung. Und da haben wir keinen Erfolg erzielt damit. Also da war wenig Interesse da bei Firmen. Deswegen war diese ursprüngliche Idee, dass man das Haus baut und es als gesamtes Projekt verkauft, war am Ende nicht umsetzbar.
Ja, es steht noch eine dritte Zielgruppe hier für klimaorientierte Eigennutzer.
Genau, das waren die ersten Interessentengruppen, die dann erschienen sind tatsächlich. Wir sind dann in den Einzelverkauf gegangen, so wie wir es in der Vergangenheit immer gemacht haben. Und da waren zu dem Zeitpunkt, das war Februar, glaube ich, da war die degressive AFA noch immer nicht beschlossen und entschieden. Also die Kapitalanleger waren immer noch in Wartestellung. Und die Käufer, die zu dem Zeitpunkt dann schon erschienen und letztendlich auch gekauft haben, da waren, das ist jetzt vielleicht auch München spezifisch, weil dort eben auch Geld vorhanden ist. Das weiß ich nicht, ob man das jetzt bundesweit so sehen kann. Aber die Kaufinteressenten haben sich durchaus mit QNG dann auch beschäftigt, uns Fragen gestellt dazu. Also die haben wegen der Nachhaltigkeit gekauft am Ende.
Ja, also muss man nochmal, wichtig, ne? Sonder-AFA bringt dem Eigennutzer nichts.
Genau, korrekt.
Ja, genau. Okay.
Aber die hohe Energieeffizienz, die schon, ne?
Ja, klar. Ja. Okay, zum Vertrieb nochmal, was würdest du sagen, sind so eure Erfolgsgeheimnisse, dass der Vertrieb nachher funktioniert? Also man hat ja noch nichts, ne? Man hat quasi nur ein Grundstück, was da steht, und eine gute Absicht, und dann geht man in Vertrieb, das ist üblich so. Wie macht ihr das, dass das gut funktioniert? Gerade ja also kann mir das 2021 sehr viel leichter vorstellen als jetzt 2024.
Ich habe jetzt eigentlich rückblickend betrachtet zwischen dem Vertriebsprozess 21 und dem Vertriebsprozess 23 nur einen Unterschied festgestellt. In Summe weniger Anfragen. Also 21 war die Anzahl von Anfragen für eine Wohnung höher als jetzt. Aber die Vertriebsgeschwindigkeit war jetzt 23 erstaunlicherweise die gleiche wie 21. Also es waren weniger Anfragen, aber die anfragten, waren vorgeklärter und entschiedener, etwas zu kaufen.
Was waren das? Also ihr habt jetzt abverkauft schon?
Eine Wohnung ist noch verfügbar, aber...
Oh wow, okay. Oh super, okay. Und was waren das für, sind das quasi die Zahnärzte, kann man sagen? Kapitalanleger hauptsächlich?
Es sind, also es ist... 40% Eigennutzer, 60% Kapitalanleger, würde ich jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, ohne dass ich es genau ausgerechnet habe.
Und die Kapitalanleger, wie bringt ihr rüber, wie findet ihr den Kapitalanleger, der dann in dem Moment versteht, oh Mist, das ist, keine Ahnung, ein 3%er in der Rendite, nicht so schön, aber der will wahrscheinlich trotzdem gerne in München kaufen, weil er sich ja offensichtlich für den Standort interessiert. Und wie bringt ihr dann rüber im Vertrieb, dass er versteht, er hat jetzt aber im ersten Jahr 10% Abschreibung und nach 4 Jahren 30%.
Wir haben ja nun überschaubar wenig Wohnungen zu verkaufen im Vergleich zu anderen Großprojekten. Deswegen haben wir faktisch keine speziell auf die AFA zugeschnittenen Werbemaßnahmen gemacht. Wir haben sehr wohl immer deutlich gemacht, auch in der Überschrift von Werbeanzeigen, dass es sich um KfW 40 QNG handelt. Darüber hinaus eigentlich nichts. Und die Kapitalanleger, die jetzt bei uns gekauft haben, die wussten bereits, was QNG bedeutet. Die haben gezielt nach den Abschreibungsmöglichkeiten gesucht. Ich bin der festen Ansicht, dass weder die Politik noch die Bauindustrie noch wir als Bauträger bisher einen guten Job darin gemacht haben, deutlich zu machen, was das gerade für ein unglaublich positiver Momentum da mit der Abschreibung da ist. Das ist noch nicht in der Breite durchgedrungen, dass diese Abschreibung eigentlich um Längen besser ist als jede Denkmalabschreibung, haben bis jetzt noch nicht viele verstanden.
Ja.
Aber die bei uns angefragt haben, die wussten das. Einer hat sogar 2 Wohnungen gekauft, genau deswegen.
Ja, okay, um die Steuerlast zu drücken, okay.
Genau.
Dann lass es uns einmal erklären. Ich springe quasi ein bisschen auf unsere Folie 10 hier, dass du weißt, wo ich bin, ne? Aber genau, erklär doch nochmal die Abschreibung und was da jetzt passiert.
Genau, also die Abschreibungsmöglichkeiten, die jetzt gesetzlich gesichert sind, das ist ja einmal die, wie heißt sie, nach der Sonder-AFA nach 7b, also für den Mietwohnungsneubau, die gilt nur für KfW 40 QNG-Gebäude. Und da kann man von der sogenannten Bemessungsgrundlage, auf die kommen wir gleich nochmal, was das ist, kann man pro Jahr für die ersten 4 Jahre 5% von der Bemessungsgrundlage steuerlich absetzen. Was ist jetzt die Bemessungsgrundlage? Das ist vereinfacht gesprochen, sind es die Anschaffungskosten minus Grund und Boden. Stimmt nicht ganz, denn diese Berechnungsformel für die Bemessungsgrundlage nach dieser Paragraph 7b Abschreibung ist relativ kompliziert. Da kann man nur einen bestimmten Wert von Baukosten steuerlich ansetzen. Nämlich, ich glaube, jetzt zum Schluss waren es 5.200 Euro. pro Geschossfläche, die man ansetzen kann.
Ja, richtig, habe ich gerade auch nochmal nachgeguckt, ja.
Genau, das waren am Anfang mal 4.000 Euro, dann haben sie stückweise hochgesetzt, einfach weil sie festgestellt haben, die Gesetzgeber, dass eben zu wenig verstanden wird oder auch zu wenig in Anspruch genommen wird, diese Abschreibungsform.
Ganz kurz einhaken, die Idee vom Gesetzgeber ist quasi zu sagen, wir wollen nicht Luxusneubau fördern. Genau. Deswegen gibt es eine Obergrenze, wie viel der Quadratmeter kosten darf. Die wurde von 4.000 auf 5.200 angehoben. Ja.
Genau. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, in der allgemeinen Wahrnehmung hat sich das Wort Wohnfläche festgesetzt. Also 5.200 Euro mal Wohnfläche. Das ist allerdings nicht das, was im Gesetz sich wiederfindet. Im Gesetz kann man auch die Nutzfläche mit hinzurechnen, also die sogenannte Bruttogrundfläche. Und das führt natürlich schon zu einem extrem hohen Wert. Also ich kann mir auch in München fast kein Gebäude vorstellen, was nicht dieses Kriterium erfüllt. Ja, also da kannst du die Tiefgarage mit reinrechnen, deinen Keller kannst du mit reinrechnen. Also nicht einfach nur stupide die Wohnfläche der eigentlichen Wohnung ansetzen.
Okay, also gehen wir daraus, wir reißen das nicht, bleiben da drunter.
Genau, dann kann man das in Anspruch nehmen und dann wird nochmal, glaube ich, dieser Betrag gekürzt. Man kann dann maximal 4.000 Euro pro Fläche, also Bruttogrundfläche, kann man dann ansetzen und das führt dann zu dieser Bemessungsgrundlage für die 7b-Abschreibung. So, und da kann man dann aber von diesem Betrag 5% abschreiben für die ersten 4 Jahre. Danach entfällt dieser Abschreibungsbetrag und es geht auf die Regelabschreibung.
Ja, und zusätzlich 5% degressiv.
Genau, das ist dann die Regelabschreibung. Die hat man, das war ja vorher immer linear, 3%. Und das wurde jetzt auf 5% degressiv erhöht.
Also ganz kurz nochmal erklärt, linear würde jetzt heißen quasi, wenn ich 3% linear habe, dann schreibe ich über 33 Jahre das gleiche ab. Und bei degressiv heißt quasi 5% auf die Bemessungsgrundlage und dann auf das, was ich dann nach einem Jahr minus 5% übrig habe, darauf wieder 5% und das ist degressiv. Irgendwann ist die Degressive schlechter als die Lineare. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Jahr 10 oder irgendwie sowas, ne? Müsste das dann sein?
Ich glaube, der Martin Richter hat mal ausgerechnet und kam auf Jahr 14, ab dem Jahr
14. Auf Jahr 14, okay. Ja. Ah, das kam mit der Sonder, ja, okay. Auf Jahr 14, ja, ja. Und dann ist es besser, zu Linearen zu wechseln, was man auch darf.
Genau.
Okay, jetzt war es einmal konkret. An dem Beispiel, wir tun jetzt so, als ob das ganze Gebäude von euch, das bezieht sich dann jeweils, wenn jetzt jemand eine Wohnung kauft, können wir auch noch exemplarisch gleich machen, aber du hast jetzt hier eine Bemessungsgrundlage von 7,5 Millionen. Das entspricht ungefähr dem Gebäudekaufpreis für den Käufer nachher, diese 7,5 Millionen, ungefähr. Genau. Also das Grundstück, da darf er nichts drauf abschreiben, das ist genau. Wichtig. Also gibt es einen Teil seines Kaufpreises, was der Käufer nachher bezahlt, den er nicht abschreiben darf. Aber die 7,5 nehmen wir jetzt mal. Und das bedeutet im ersten Jahr 5% Sonderafa plus 5% degressiv bedeutet 750.000 Euro Abschreibung in Jahr 1.
Genau.
Okay. In Jahr 2 ist es komplizierter. Da ist es nicht mehr ganz 750.000, weil ja jetzt ich schon 5% abgeschrieben habe. Die Degressive verändert sich also. Und die 5% Sonderafa auch. Aber es führt dazu, dass ich nach 4 Jahren, das hast du hier stehen, ungefähr 30% abgeschrieben habe.
Genau.
Okay.
Also 30% der kompletten Gebäudeanschaffungskosten. Und das ist das, was in der öffentlichen Wahrnehmung zu wenig hervorgehoben wird bei der Denkmal-AFA, die ja immer als Steuersparmodell angesehen wird. Da habe ich glaube, 9% in den ersten, weiß ich nicht, 7 Jahren, aber nur von den Sanierungskosten. Und hier geht es jetzt auf die kompletten Gebäudeanschaffungskosten. Also das ist ein Abschreibungsbetrag, der war, glaube ich, noch nie da. Also
ja. Ja, also kann man sich ja mal jetzt, sagen wir mal, da kauft jemand eine Wohnung für 1 Million, um eine glatte Zahl zu haben, was ja gar nicht so ein unrealistischer Preis ist in München, wenn die ein bisschen größer ist. Ne? Nehmen wir mal, für 1 Million kauft man sich jetzt so eine Wohnung von jemandem wie euch, also versucht man abzuverkaufen an jemanden, der sagt, okay, ich kaufe eine Wohnung für 1 Million und habe jetzt folgende Rechnung. ich kann im ersten Jahr 100.000 Abschreibung generieren, ich kann über 4 Jahre 300.000 Euro Abschreibung generieren. Und das ist, wenn ich das dann rechne, wenn ich jetzt jemand bin, der im Spitzensteuersatz verdient, keine Ahnung, ich verdiene 150.000 Euro im Jahr, zahle meine 70.000 Euro Steuern da drauf irgendwie, dann kann ich quasi über ein paar Jahre meine private Steuer tatsächlich auf Null drücken.
Genau.
Und deshalb hast du im Vorgespräch gesagt, einen solchen Neubau sollen wir bitte nicht über die Bruttomietrendite bewerten, sondern über die Eigenkapitalrendite.
Genau. Die Bruttomietrendite ist der völlig fehlgeleitete Ansatz beim Neubau aktuell.
Erklär mal kurz.
Man muss sich halt überlegen, wie viel Eigenkapital setze ich ein, um dieses Gebäude zu finanzieren. Und ich muss diese Steuerersparnis, die ich da jetzt über die folgenden Jahre generiere, eigentlich mit hinzunehmen in die Rentabilitätsrechnung. Und wir haben das bei unseren Wohnungen bei jeder einzelnen durchgerechnet. Wir kommen, wenn man mit 20% Eigenkapitaleinsatz rechnet, was wir üblicherweise tun bei unseren eigenen Investitionen. Wir gehen eigentlich nie mit 90% oder gar 100% rein, weil wir eigentlich eher immer ein bisschen die Sicherheitsfanatiker sind für spätere Zinsänderungsrisiken. Deswegen haben wir in allen Wohnungen einfach mal mit 20% Eigenkapitaleinsatz gerechnet. Und wir kommen auf eine Eigenkapitalrendite pro Jahr, je nachdem, man muss natürlich immer die persönliche Steuerlast dann auch betrachten. Wenn man ein Investor ist, der nicht im Spitzensteuersatz ist, dann ist es ein bisschen schlechter. Aber in der Regel macht man das ja wegen des Spitzensteuersatzes, dass man dann in solche Investitionen geht. Da hat man eine Eigenkapitalrendite von 13%, 14%, 15% pro Jahr.
Ja. Ja,
wenn noch eine Wertsteigerung hinzukommt, von der wir ausgehen müssen, weil die Mieten gerade durch die Decke gehen, dann landen wir aber ganz bei deutlich zweistelligen 20-25% Eigenkapitalrendite. Das schafft man mit keinem Aktieninvestment. Das kann mir niemand erzählen.
Ja, absolut. Also ich weiß exakt, weil wir uns in den letzten Monaten genau in dem Prozess ja selbst befunden haben. Und dann kam eben dieses Projekt ja vom alten Studienkollegen, mit dem wir das jetzt alles anfangen, und dann ich habe mich viel schwerer getan als Stefan, der so ein, im Prinzip ein 3%er irgendwie zu bauen, und Stefan sagt auch mal, guck dir die EK-Rendite an, ne? Wenn wir das mit wenig EK finanziert kriegen, es ist wirklich Wahnsinn, was da rauskommt. Klar hängt das davon ab, wie viel das dann in 10 Jahren bei einem potenziellen steuerfreien Verkauf, also wir kaufen das erste Haus dann da eben komplett da selber, was da in der Partnerschaft entsteht, da schon entscheidend, wie viel das in 10 Jahren auch wert ist, ne? Also der Case ist dann nicht so klar, wenn das weniger wert wäre, nicht so, aber ich glaube, die Zielgruppe, für die es halt super interessant ist, ich habe ja dann auch einen Neubau, ich habe wahrscheinlich sehr wenig Arbeit damit und bin gerüstet für Jahrzehnte, dass das einfach gut funktioniert, vielleicht in guten Lagen. Ganz wichtig, glaube ich, ist, weil das ist bei den Denkmalobjekten vielen Leuten auch passiert, man muss auch wirklich diese Steuerlast haben. Also es bringt nichts, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Jahr, in dem habe ich mal gut verdient, jetzt kaufe ich mir mal schnell was eine hohe Abschreibung generiert, und dann habe ich aber den Vorteil nicht mehr, weil ich in Jahr 2, 3 meinen Job wechsle, Job verliere, weniger verdiene, wie auch immer, dann kann ich den Vorteil da nicht rausziehen, und dann dreht es auch ganz schnell. Und ich glaube, um sich jetzt, sagen wir mal, Bestand aufzubauen und rein zu, um Geld zu generieren erstmal, wenn ich noch am Anfang bin, dann kann das kein sinnvolles Modell sein. Wenn ich aber jemand bin, der ein hohes Einkommen schon generiert hat und das jetzt irgendwie die Steuerlast drücken will, dann kann es halt ein sinnvolles Modell sein.
Genau.
Ja, und ja, ich möchte nur nochmal sagen, muss halt einfach jeder immer sich im Klaren sein, dass sich das dann rechnet über einen Steuervorteil, und man sollte wirklich sich angucken, was passiert, wenn man diesen Steuervorteil nicht hat, dass man mit der Immobilie dann auch selbst zurechtkommt. Also es ist einfach wichtig, dass man die auch halten kann.
Also man muss auch, ich glaube, da gab es mal, wann war das da? In Zeiten der Wiedervereinigung gab es die Sonderabschreibung im Osten, die ja auch nicht so letztendlich sich rentiert hat, wie sich das viele ausgerechnet haben. Ich denke, man muss bei allen Steuervorteilen immer im Blick behalten, dass die Immobilie, die man erwirbt, auch wirklich langfristig gut vermietbar ist. Also es kommt schon auf die Vermietbarkeit an. Wenn ich keine Mieteinnahmen generiere, dann butter ich am Ende zu viel zu. Dann zerstört das auch die Eigenkapitalrendite. Also die Vermietbarkeit und die Qualität des Objekts spielt oder der Lage spielt schon eine große Rolle.
Ja, ja. Naja, und dann muss ich mir im Klaren sein, dass ich eine schlechte Mietrendite einkaufe. Ne? Wenn ich in so einer Lage nahe München
keine 8%, da gibt es nicht.
Genau. Ne? Und vor allem dann auch noch Neubaue, dann kostet das natürlich auch ordentlich Geld. Also ihr seid ja bei einem Kaufpreis von, glaube knapp 9.000 Euro auf dem Quadratmeter, ne? Ihr verkauft.
8,7, genau.
8,7, ja. So, das ist natürlich ordentlicher Preis bei, weiß ich nicht, 25 Euro Miete oder so, ne? Ist das trotzdem eine schlechte Mietrendite, die mir mit Glück die Zinskosten deckt? Und das muss ich einfach wissen, wenn ich das tue.
Genau. Ja. Wobei natürlich die Vermietbarkeit dann da auch tatsächlich kein Risiko ist. Ne? Im Speckgürtel von München.
Neubau im Speckgürtel von München, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich.
Genau.
Genau. Okay, also das ist schon ziemlich cool. Ich bin echt gespannt, die nächsten Jahre, was passiert. Ob das den Neubau so ankurbelt, wie man sich das vorstellt von der Politik, können wir gleich auch noch diskutieren, was du denn denkst, ob das jetzt was bringt. Ich würde nur einmal noch gern QNG machen, ohne dass wir jetzt die ganze Checkliste hier durchgehen. Es gibt aber deine 2, 3, 4 größten Stolpersteine, wenn das jetzt jemand wirklich umsetzt oder sich interessiert für ein Projekt, wo das umgesetzt wird für ihn, worauf sollte er denn gucken? Weil es hängt ja schon daran, dass ich dann auch wirklich QNG baue.
Ja, also zunächst mal ist der Käufer muss sich ja darauf verlassen können, dass das QNG-Siegel auch kommt. Man muss vielleicht erstmal den Unterschied herausheben, den dieser neue Ansatz zum bisherigen Ansatz hat. Also KfW und die Energieeffizienzhäuser von KfW, die kennt jeder. Die zielen ab auf den Energieverbrauch des Hauses während des Betriebs. Also wenn man eingezogen ist, dann kann man sich darauf verlassen, dass ein KfW 40 Haus geringere Heizkosten verursacht als ein KfW 55 oder 70 Haus, weil einfach die Dämmmaßnahmen besser sind. Und der bisherige Ansatz, der ging wirklich auf die Energieeffizienz als Hauptkriterium. Das QNG reichert das an. Also das QNG ersetzt nicht die Energieeffizienz, sondern es kommen Kriterien hinzu, die mit der Heizung und mit der Energieeffizienz zunächst mal gar nichts zu tun haben. Die Nachhaltigkeit, also den Ressourcenverbrauch, den ein Haus hat, der wird bei QNG simuliert in einer sogenannten Ökobilanz. Also es wird von Herstellung der Baustoffe über den Bau des Hauses selber bis hin zum Betrieb, letztendlich auch bis hin zu einem simulierten Rückbau wird eine Ökobilanz für das Haus gebildet. Und da ist nicht mehr die Energieeffizienz das Kriterium, sondern der CO2-Ausstoß, den dieses Haus produziert, über den simulierten Lebenszyklus von, ich glaube, es werden 50 Jahre betrachtet. Und da darf ein QNG-Haus nur einen geringen, also vordefinierten Referenzwert an CO2-Treibhausgasen ausstoßen. Und jetzt mache ich mal ein praktisches Beispiel. Bei KfW 40 ohne QNG spielt es keine Rolle, wie viel CO2 der Baustoffhersteller ausgestoßen hat für die Dämmstoffe, die da aufgeklebt werden. Spielt keine Rolle. Bei QNG ist es extrem wichtig, dass schon die Dämmstoffe möglichst wenig CO2 produzieren in der Herstellung. Ja, also das ist so ein bisschen herausgehoben, der Fokus ist ein bisschen ein anderer als jetzt bei KfW 40 allein. So, und das führt dazu, dass eben der CO2-Ausstoß betrachtet und in den Vordergrund gerückt wird. Und es kommen weitere Kriterien dazu, die mit KfW 40 überhaupt nichts zu tun haben. Zum Beispiel, wie gehen wir mit dem Wasser um? Wie viel Wasser verbraucht ein Haus? Man muss also plötzlich sich Gedanken machen, dass man Wasserspararmaturen einsetzt oder vielleicht sogar eine Regenwassernutzung möglich macht. Also da kommen Kriterien, werden mit betrachtet, die für die Nachhaltigkeit durchaus eine große Rolle spielen, weil momentan spülen wir ja Trinkwasser zum Klo runter. Mhm. Ne? Also wir machen uns ja gar keine Gedanken darüber, wo das Wasser herkommt, denn es kommt aus dem Wasserhahn. Ne? Und das ist bei KfW 40 QNG oder bei QNG ist einfach anders. Man muss sich mehr vorher überlegen, auf welche Nachhaltigkeitskriterien legt man Wert und dafür muss man dann Lösungen finden. So, das Thema mit Wasser, das nehme ich deswegen jetzt gerade auch als Beispiel, weil wir uns ganz zu Beginn des Projekts sind wir durch alle Checklisten durch. Wir haben in einer Zielvereinbarung mit unserem Auditor festgelegt, welche dieser 15 Kriterienlisten für uns eine wesentliche Rolle spielen und welche wir nach hinten stellen. Nach hinten heißt nicht, dass man sie nicht betrachtet, man muss sie alle betrachten. Aber man kann als Bauherr selbst definieren, welche Kriterien sind mir wichtig. Wo möchte ich besonders viele Punkte erreichen und welche, da möchte ich nur den Mindeststandard erfüllen. Man muss alle erfüllen, aber eben bei einigen muss man priorisieren. Man kann nicht alle erfüllen, das wird zu teuer dann in der Umsetzung.
Ja.
Und da haben wir beispielsweise für uns das Thema Trinkwassernutzung als eine der Themen identifiziert, die für uns wichtig sind, weil wir persönlich auch zu Hause eben darauf Wert legen, dass man nicht Wasser vergeudet und verschwendet. Und ich nehme das Thema jetzt deswegen, weil wir hier zum Beispiel, wir haben es festgelegt als Bauherrn zu Beginn. Und damit sind Weichen gestellt, weil wir andere Kriterien weniger wichtig priorisieren. Mhm. Und wir kollidieren jetzt hier mit unserer Vorstellung, mit unserer Priorität, teilweise mit Nutzerwünschen. Ja, wir müssen jetzt überall Wasserspararmaturen einsetzen. Die Toiletten dürfen nur, ich weiß nicht, 3 Liter oder irgendwas verbrauchen. Und dann kommt aber plötzlich der Wunsch von einem Käufer, er möchte kein normales WC, sondern ein Dusch-WC. Und das verbraucht halt mehr als 3 Liter Wasser. Ja, also so ein bisschen kollidieren die Vorstellungen, die der Bauherr hat, dann vielleicht auch mit den Vorstellungen, die der Nutzer hinterher hat.
Ja, ja. Also es ist dann auch wirklich komplex, wenn man das selber machen und bauen will. Es steht auch hier auf der Folie, Wahnsinn, ne? QNG-Auditor, 30.000 Euro für 13 Wohnungen, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Die Zertifizierungsstelle kostet nochmal irgendwie gute 2.000 Euro, also okay. Und dann hast du hier drauf geschrieben, interner Dokumentationsaufwand, ca. 300 Stunden für Datenblätter und Aufbereitung Werkpläne.
Ja.
Wow. Eure 300 Stunden, ne?
Ja, das ist, also wir beziehungsweise dann auch der Bauleiter des Bauunternehmens, da muss also extrem viel dokumentiert werden an Baustoffen, die eingesetzt werden. Etwas, was die Bauindustrie immer tun oder auch die Bauträger tunlichst vermieden haben, dass man eine vollständige Dokumentation erstellt der Baustoffe, die in dem Haus verbaut sind. Da kommen wir bei QNG nicht mehr umhin. Also wir müssen zwingend alle Baustoffe dokumentieren in Form von Datenblättern, was auch letztendlich an die Nutzer weitergeht. Alle oberflächennahen Baustoffe müssen dokumentiert sein, wegen der Thematik der Schadstofffreiheit, die man dort gewährleisten muss. Und das ist zumindest jetzt beim ersten Projekt sehr viel Arbeit. Ja. Spätere Projekte werden davon profitieren, weil wir dann einfach immer die gleichen Baustoffe wieder verwenden. Aber jetzt zu Beginn ist das viel, viel Aufwand, ja.
Also ich finde es ja, ich weiß, dass das Bauen ja an sich total komplex ist und wir haben Wohnungsmangel und so, es ist überhaupt schwierig in Deutschland zu bauen. Jetzt ist das natürlich auch nochmal ein krasser Standard dann so, aber ich finde es auch immer wieder toll, wenn ich jetzt über Jahrzehnte und in Generationen denke, dass wir jetzt, ob das jetzt alles ein wirksames Instrument ist, das werden wir erleben. Aber ich finde es toll, dass wir versuchen, sagen, okay, es gibt hier große Steuervorteile. Wenn ich mir vorstelle, dass in ein paar Jahrzehnten viele Gebäude auf diese Art und Weise gebaut wurden, dann ist das schon wirklich toll für die Gesellschaft.
Ja, ich glaube vor allem, es ist wirklich, also ich rede jetzt von Dokumentationsaufwand. Es ist letztendlich aber kein Papiertiger. Denn der Hintergrund dieser Dokumentationsaufwände ist sicherzustellen, dass der Nutzer in einer Wohnung wohnt, wo es kein Formaldehyd gibt in der Luft und keine flüchtigen organischen Stoffe und all diese Dinge. Also da ist schon ein praktischer Nutzen dahinter.
Ja.
Und das nächste Thema, was jetzt im Moment noch nicht so wichtig ist, aber wichtig wird für QNG, ist dann die Recyclingfähigkeit von Stoffen. Das ist jetzt noch nur im Entstehen, aber die Baustoffindustrie muss sich umstellen und muss Baustoffe wiederverwendbar machen. Und das wird mit solchen QNG-Aktivitäten gepusht. Also wir wissen, wir müssen zukünftig auch die Recyclingfähigkeit forcieren, wenn einmal ein Haus abgerissen wird, dass eben Baustoffe wiederverwendet werden können und nicht wie heute auf der Müllkippe landen.
Ja, ja. Also super spannendes Projekt, Martina. Jetzt hast du mir selber verraten. Erstmal finde ich es eine Frechheit, wo du gerade unterwegs bist. Du sitzt nämlich, hast mir gerade noch gezeigt, hast mich mitgenommen auf dem Balkon in der Türkei. Bestes Sonnenwetter. In München ist hier Winter is coming. Also es regnet und hat 8 Grad. Du hast mir gesagt, ihr habt irgendwie auch gesprochen nach der Maßnahme, so Klarheit bekommen in das, was ihr selber tun wollt für die nächsten Jahre. Und eine Entscheidung war jetzt tatsächlich auch zu sagen, wir bauen so ein Ding für uns.
Genau. Also so ein bisschen der Push kam aus der, ich habe ja an der Mastermind teilgenommen, weil wir unseren eigenen Bestand erweitern wollen und ich einfach verstehen wollte, ob wir jetzt Bestandsobjekte privat aufbauen oder ob wir andere Schritte einleiten. Und da muss ich jetzt sagen, danke an Thomas. Thomas weiß, welcher Thomas gemeint ist. Der hat mir nämlich die Frage gestellt, warum wir nicht einfach Wohnungen behalten für uns. Und das haben wir im Nachgang zur Mastermind privat jetzt mein Mann und ich auch diskutiert. Und er sagt auch, also so eine Abschreibung kommt nie wieder. Jetzt muss man für den eigenen Bestand eher auf Neubau schauen als auf Bestandsbau. Und einen Aspekt hast du vorhin erwähnt, was die Abschreibung betrifft, jetzt euren eigenen Beweggrund, dass man aus bestehenden Firmenstrukturen dann Ausschüttungen vornehmen kann, die dann steuerfrei quasi bei einem selber ankommen. Das betrifft uns auch. Wir wollen natürlich irgendwann mal auch Gewinne ausschütten aus der Bauträgergesellschaft, was wir bisher nicht getan haben. Und da ist das natürlich dann schon sehr von Vorteil, wenn man entsprechende Steuerabschreibungsmodelle in Form von Neubau im eigenen Bestand hat. Deswegen haben wir entschieden, wir bauen jetzt ein komplettes Haus nur für uns selbst. Nicht zum Verkaufen auch, da kommt ein zweites Projekt. Aber wir machen jetzt quasi zum ersten Mal, seit wir neu bauen, zwei Projekte zur gleichen Zeit. Eins für uns selber und eines für den Bauträger.
Die Grundstücke habt ihr schon?
Die sind ziemlich, noch nicht beim Notar, aber schon gefunden, ja.
Okay, super. Martina, tausend Dank für diese Einblicke. Find's unglaublich toll, find's unglaublich inspirierend. Bin sicher, wir machen einen Follow-up-Podcast, vielleicht in 1, 2, 3 Jahren. Was glaubst du, wird sich mit der Sonder-AFA, wird das viel genutzt?
Also kommt der Boom, er kommt nur, wenn die Anleger verstehen, was sie liegen lassen, wenn sie es nicht machen. Also im Moment kann man noch nicht, soweit ich die Baugenehmigungszahlen so beobachte oder verfolge, man kann noch nicht sehen, dass der Boom los startet. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht neu bauen, wer soll denn in 40 oder 50 Jahren dann welche Bestandsobjekte kaufen, um sie zu sanieren, wenn wir sie jetzt nicht bauen?
Ja, richtig. Das ist doch ein super Schlusswort. Vielen Dank, Martina, für deine Zeit.
Gerne.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.